Ja, auf dem Programmzettel steht jetzt Vorstellung Manfred Müller. Bevor ich dich jetzt gleich nach vorne bitte, möchte ich eine kleine Anekdote erzählen über dich, die passiert ist bei uns in der AMK. Die AMK ist der Arbeitskreis Missionarischer Kirche. Da sind 6 Gemeinden hier aus Bremen zusammengefasst, die alle missionarisch, evangelistisch in der Landeskirche klar stehen. Und wir haben überlegt, wie wir den 31.10. planen. Und da waren wir uns vieles direkt einig, aber Sie wissen, wie das mit Pastoren ist, das sind alles Dickköpfe, die wissen alles besser, auch wenn das fromme Leute sind. Und dann waren wir am Überlegen, wen laden wir denn als Referenten ein? Da saßen wir hier oben und dann machte der eine diesen Vorschlag, der wurde von anderen abgelehnt, der jene einen anderen Vorschlag halt nicht. Das war nicht so ganz einfach. Und dann hatte ich mal eine helle Stunde in meinem Leben und dann habe ich einen Namen vorgeschlagen. Und da war dann breiter Konsens. Da haben wir gesagt, ja, der ist gut, den laden wir ein. Und eingeladen haben wir zum 31.10. den Manfred Müller. Da wirst du wieder hier sein. Jetzt bitte ich dich nach vorne halt, nicht, wo du schon Konsens hast bei uns, bei den ganzen Pastoren halt, wollen wir dich mal ein bisschen intensiver kennenlernen. Manfred, herzlich willkommen. Danke. Du bist Leiter der HMK. Erzähl uns doch erstmal, was HMK ist, was du so beruflich aktuell machst.
HMK, das ist die Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und wir helfen verfolgten Christen weltweit, sind Christen in 64 Ländern bedrängt und verfolgt, ihnen werden die Kirchen angezündet, sie verlieren ihre Arbeitsstelle, bei Übergriffen kommen Väter oder Evangelisten ums Leben und wir kümmern uns dann um die Kinder, um die Witwen, wir helfen dabei, Häuser oder Kirchen wieder aufzubauen. Wir als Hilfswerk, wir sind selber keine Kirche, das ist manchmal die Frage. Manchmal rufen auch Leute bei uns an, wann ist bei euch Gottesdienst? Also wir sind eine Hilfsaktion für die Märtyrerkirchen. Und damit meinen wir für die Kirche in diesen 64 Ländern. Aber eigentlich, und das ist schön an so einem Bekenntnistag, sich das nochmal vor Augen zu stellen, eigentlich ist die wahre Kirche Jesu Christi natürlich immer eine Märtyrerkirche. Auch hier in St. Martini, wir sind Märtyrerkirche, weil Märtyrer heißt Bekenner. Und wir wollen das bekennen, was Jesus Christus für uns und für die Menschheit getan hat. Aber diesem Bekenntnis wird in unserer Zeit und in dieser Welt immer wieder widersprochen. Und wo Menschen dadurch ins Leid geraten, da helfen wir.
Ja, du warst nicht immer Leiter dieses Missionswerkes HMK. Du hast auch anderweitig gearbeitet als Pastor, hast auch mal was Anständiges gelernt. Erzähl mal da ein bisschen was drüber.
Ja, man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was Anständiges ist. Ich habe wirklich was Anständiges gelernt und ich bin Bankkaufmann. Aber wenn man das heutzutage sagt, dann kommt auch schon wieder viel Kritik. Aber damals war das noch was Anständiges. Kürzlich habe ich meinen damaligen Chef besucht und wir kamen so ins Gespräch und er sagt, Manfred, ich bin so froh, dass du jetzt was anderes machst. Also, was auch immer was Anständiges ist. Meine Familie und ich, wir waren 6 Jahre lang in Mosambik, das ist vielleicht auch interessant, wo wir als Missionare und Dozenten gearbeitet haben. Wir haben dort einheimische Pastoren ausgebildet. Ansonsten bin ich Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und habe hier ganz in der Nähe in Oldenburg eine meiner letzten Gemeinden gehabt.
Manfred, eine Sache frage ich immer wieder und dann kannst du auch loslegen. Was ist denn dein Lieblingsspruch aus der Bibel?
Was ist mein Lieblingsspruch aus der Bibel? Da gibt es so viele. Einer derer, die mich schon ganz lange begleiten, ist Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber immer nach Tagesform sind es oft auch die Trostworte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wie oft haben wir uns alle schon an dieses Wort geklammert. Ich will euch erquicken. Aber das Wort von dem Wort Gottes als Licht auf meinem Lebensweg, das ist mir oft eine große Ermutigung gewesen.
Und ich wünsche jetzt Gottes Segen für diese Stunde, wo du uns ein Stück weit mitnimmst, einfach in dein Thema. Gottes Segen für dich, Manfred.
Ganz herzlichen Dank. Wie wunderbar ist das, dass wir hier in St. Martini einen Bekenntnistag durchführen dürfen. Und das haben wir gerade gesungen. Es gilt ein Freigeständnis, ein Bekenntnis in dieser unserer Zeit. Das brauchen wir, dieses Bekennen. Aber das fällt uns so schwer. Und jetzt steht ausgerechnet in der Bibel im Zusammenhang mit Christenverfolgung ein Wort des Apostel Paulus, der sagt, dass das Vorbild des Leidens um seines Namens willen für uns eine Ermutigung sein kann. Das steht im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 12. Da schreibt der Apostel Paulus diesen Brief, den wir alle als den Brief der Freude kennen, aus dem Gefängnis. Und in Vers 12 sagt Paulus, wie es um mich steht. Und jetzt denkt man als Leser, jetzt wird er davon reden, wie sind die Haftbedingungen? Wie kam es überhaupt zur Verhaftung? Wie ist er dort versorgt? Leidet er sehr? Und Paulus redet gar nicht davon, müsst ihr mal lesen, Philipper 1, Vers 12. Sondern er sagt, wie es um mich steht, ist nur zur Förderung des Evangeliums geraten. Ihr Lieben, so einen Blick wünsche ich mir für mich, für uns, dass wir gar nicht danach fragen, wie komme ich jetzt dabei weg, wie stehe ich jetzt hier da, sondern wie läuft das Evangelium. Paulus sagt, es geht ja nicht um mich, es geht um das Evangelium. Und dann sagt er in Vers 14, wegen seiner Gefangenschaft, denn nicht wenige Brüder und Schwestern, dürfte man ergänzen, haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen. Habt ihr das verstanden? Die haben Zuversicht gewonnen, weil Paulus im Gefängnis ist. Weil in dem Leiden um Jesu willen ein Geheimnis, da wird etwas sichtbar von der Hilfe und vom Trost des Heiligen Geistes. Und das hat die Gefangenen im Gefängnis ermutigt und das hat die Gemeinde ermutigt. Sie haben Zuversicht gewonnen und jetzt kommt's, was ich euch für diesen Bekenntnistag sagen möchte. Und sie sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Wenn ich bete und für unser Land bete, wisst ihr, was mir am meisten auf dem Herzen ist, was in meiner Meinung nach am meisten in diesem unserem Land gebraucht wird, in dieser Stadt Bremen gebraucht wird? Nichts wird mehr gebraucht als Brüder und Schwestern, die mutig und ohne Scheu das Wort des Evangeliums bekennen, da wo Gott dich und mich hingestellt hat. Das ist unsere Berufung in dieser unserer Zeit. Und da tun wir uns so schwer. Und da habt ihr jetzt heute Nachmittag dieses schwere Thema. Das ist ja ganz mutig von euch, zu so einem Thema an diesem Nachmittag in die Martinikirche zu kommen. Das Leiden der Christen. Was sind wir denn für ein Haufen als Christen, dass wir uns jetzt versammeln und ausgerechnet über Leiden sprechen wollen? Das Leiden der Christen, aber jetzt nicht irgendein Leiden. Irgendwelche Leiden kennen wir auch. Da haben wir es wieder im Rücken oder da haben wir Mist gebaut und kriegen darum Ärger. Aber das Thema heute Nachmittag ist das Leiden der Christen um seines Namens willen. Das ist wichtig. Nicht wegen meines komischen Charakters, nicht wegen meiner aufbrausenden Art, nicht wegen der Dinge, die ich falsch mache, sondern um seines Namens willen. Und da möchte ich uns ein Wort lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Da schreibt Lukas, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Lukas hat das geschrieben, aber der das gesagt hat, ist der Apostel Paulus. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns heute Nachmittag die Augen öffnest für die Wirklichkeit, wie du sie siehst und was deine Berufung und dein Auftrag ist für uns. Wir denken an unsere Brüder und Schwestern in den Ländern der Verfolgung der Märtyrer, die jetzt in diesem Moment in vieler Hinsicht in Not und Schwierigkeiten sind. Sei du bei ihnen. Aber Herr, wir können dir heute Nachmittag auch nicht unsere eigenen Fragen und Sorgen und Ängste und Nöte verschweigen. Und da brauchen wir es, dass du heute Nachmittag durch unsere Reihen gehst und dass du selbst zu jedem von uns so sprichst, wie wir es hören müssen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Augen und Sinne auftust, dass wir erkennen, was du bist, wer du bist und was unsere Berufung, unser Auftrag in dieser Zeit ist. Amen. Die Bibel redet Klartext. Also das wisst ihr, die ihr Freunde seid von der Martini-Gemeinde, euer Pastor Olaf Latzel, der redet auch gerne Klartext und das ist gut so. Und wenn wir Klartext reden, dann wird ja auch eins ganz schnell klar. Die Welt ist nicht so, wie die Politiker sie uns manchmal zurechtbiegen wollen. Die Welt ist nicht so, wie wir es ja am Arbeitsplatz auch oft erleben. Kopf hoch, wird schon wieder, verlier nicht den Mut. Nein! Die Welt, in der wir leben, ist eine notvolle Welt. Da gibt es Krieg und da gibt es Kriegsgeschrei. Da gibt es den Gipfel der G7-Länder und die kriegen doch wieder nicht alles auf die Reihe, was sie sich vorgenommen haben. Da sind wir gerade über die schockierende Nachricht aus Kabul zur Ruhe gekommen, kann man ja kaum sagen, dass da eine deutsche Entwicklungshelferin brutal ermordet wurde, ihr Wächter ermordet wurde, eine finnische Entwicklungshelferin entführt wurde. Kaum haben wir das zur Kenntnis genommen, erfahren wir von einem Bombenanschlag im Zentrum von Kabul mit fast 100 Toten, über 300 Verletzten. Das ist unsere Welt. Wir erleben es in unserer Stadt, in unserem Land. Wir fragen uns, sind die Straßen noch sicher? Und jetzt kennen Sie ja Ihre eigenen Ängste und Sorgen und Nöte. Diese Welt, und da muss man kein Prophet sein, um das zu sagen, diese Welt ist nicht in Ordnung. Und die Bibel redet Klartext. Die Bibel sagt uns, dass diese Welt nicht in Ordnung ist. Und darum möchte die Bibel uns helfen, dass sich unser Blick weitet. Und dass wir das Ziel unseres Lebens in den Blick bekommen. Was ist das Ziel unseres Lebens? Das ist die ewige Heimat, auf die wir zugehen. Gottes Reich, das jetzt schon anfängt, unter uns zu entstehen. Es ist schon im Begriff des Werdens, aber die Vollendung steht noch aus. Im Hebräerbrief, das war vor einiger Zeit mal die Jahreslosung, da steht das so deutlich, dass wir hier in dieser notvollen Welt keine bleibende Stadt haben, sondern dass unsere bleibende Stadt im neuen Jerusalem ist, im Reich Gottes, dort, wo keine Tränen mehr sein werden, wo keine Not mehr sein wird, kein Geschrei. Die große Frage, wie kommen wir aus dieser Welt, die aus den Fugen geraten ist, in dieses Reich Gottes? Wie kommen wir aus dieser unordentlichen Welt in die geordnete Welt Gottes hinein? Wie komme ich dahin? Und da sagt Paulus jetzt, ich sag's dir ganz ehrlich, das wird kein Spaziergang. Das wird kein Spaziergang. Nein, durch Bedrängnisse geht der Weg in die Welt Gottes. Warum? Zunächst mal, weil wir als Christen Teil dieser gefallenen Welt sind. Wir können ja nicht so tun, als ob uns das alles nichts angänge, was wir hier in den Nachrichten hören, was wir aus den Ländern der Märtyrer erfahren, unsere Familie, unsere Brüder und Schwestern, die dort verfolgt werden. Wir können doch nicht so tun, als sei diese Welt eine heile Welt. Wir können doch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, nach uns die Sintflut. Wir haben einen Auftrag. Sie und ich, wir miteinander als Gemeinde hier in Bremen, mitten in der Stadt, als Christen in unserem Land, als Christen in dieser Welt und Zeit, wir haben einen Auftrag, wir haben eine Berufung. Und darum haben wir den Bekenntnistag. Unsere Berufung ist in dieser notvollen Zeit, den Menschen, die verloren gehen, das Heilswort Jesu zu sagen, du kannst gerettet werden. Es gibt jemanden, der dich kennt, der dich liebt, der deine Nöte sieht und der dir heraushelfen möchte. Das ist unsere Berufung. Und in dieser Berufung, und jetzt rede ich nicht zu euch, sondern das sage ich mir, da bin ich oft so träge, da bin ich oft so ängstlich, da bin ich oft so zaghaft. Und da stellt uns jetzt die verfolgte Gemeinde quasi wie ein Bild vor Augen, wie Jesus sich das gedacht hat. Die verfolgte Gemeinde zeigt uns, erklärt uns, was der Preis der Nachfolge ist. Der Preis der Nachfolge, Jesus hat es ja gesagt. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich denke an einen Mann im Jemen. Ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt. Er hat mir seine Geschichte erzählt. Er musste aus diesem Land fliehen. Er war aus einer wohlhabenden Familie, einer muslimischen Familie. Und eines Tages hat er zum Glauben an Jesus gefunden. Und als seine Familie das mitbekommen hatte, wollte sein Vater ihn töten. Dieser Mann hat sich über die Grenzen schmuggeln lassen, irgendwo in einem zweiten Tank eines LKW, wo er eingeschweißt wurde. Und so konnte er aus dem Land herausgeschmuggelt werden. Er war dann in einem Land in Sicherheit. Dort habe ich ihn kennengelernt und er hat mir von seiner Erfahrung erzählt, was Bekehrung für ihn bedeutet hat. Sein ganzes Leben, wie es war, hat er verloren, ist auf der Flucht in einem dritten Land angekommen, aber trotzdem geht er diesen Weg, weil das der Weg ist, den Jesus ihn führt. Und ihr Lieben, diese Vorbilder der bedrängten Gemeinde sind mir oft so eine Herausforderung und Ermutigung und ich denke, ach Jesus,
Wenn ich doch nur nicht so viel zurückhalten würde. Euch geht es ja vielleicht gerade so wie mir. Wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen ihm ja alles geben, aber dann sind wir so ängstlich, so schüchtern, so zaghaft, so genierlich. Und manchmal wünschte ich mir, der Herr Jesus würde uns das nehmen, gerade in Deutschland, diese Genierlichkeit über den Glauben zu reden. Das ist unsere Berufung. Wenn wir diese Berufung leben, führt der Weg durch Bedrängnisse. Unser Glauben, das ist klar, muss alltagstauglich sein. Unser Glaube kann kein Schönwetterglaube sein. Er muss der gefallenen Welt entsprechen. Er muss eine sichtbare Antwort enthalten auf die offensichtlichen Probleme um uns herum. Und die verfolgte Gemeinde gibt uns ein Vorbild. Wir haben das schon in der Einführung gehört. 64 Länder, wo Christen bedrängt und verfolgt werden. Muslimische Länder. Das darf man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Wir lieben die Muslime und wir wollen sie für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Aber es gibt kein einziges Land, wo der Islam die dominierende Religion ist. Kein einziges Land, wo die Muslime die Mehrheit stellen. Kein einziges dieser Länder, wo Religionsfreiheit herrscht. Kein einziges dieser Länder, wo Christen nicht Bürger zweiter Klasse sind. Kein einziges dieser Länder, wo Konvertiten, also Muslime, die zum Islam übertreten, nicht in Lebensgefahr geraten. Das ist die Realität heute. 64 Länder, muslimische Länder, kommunistische Länder, China, Nordkorea, Laos, Vietnam, wo der Staat auf brutale Weise die Gemeinde Jesu unterdrückt, wo Polizisten von Spezialeinheiten irgendwelche Gebäude stürmen, um eine kleine verängstigte Schar von Christen auszuheben, zu verhaften, einzusperren. Auch Indien, der Hinduismus, Sri Lanka, buddhistische Länder, das machen wir uns nicht klar. Hier gerade in Bremen sind ja diese Figuren überall in den Schaufenstern als Dekoration zu sehen. Aber Buddha lächelt zwar nett, seine Nachfolger verfolgen Christen blutig und brutal. Die Größenverhältnisse sind das Einzige, was die hinduistische oder die buddhistische Verfolgung von der islamischen unterscheidet. Aber so ist diese Welt. Es ist eine verlorene Welt. Und der souveräne Gott, der allmächtige Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der sendet dich und mich gerade in diese Welt hinein. Ist es jetzt ein Wunder? Will uns das wirklich verblüffen und überraschen, dass wir mit Widerständen zu rechnen haben? Die Bibel redet Klartext. Die Bibel macht uns nichts vor. Und das tut uns gut. Ein Kollege von mir hat mir neulich eine Erfahrung erzählt aus England. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Er war eingeladen in eine Gemeinde. Er sollte einen Vortrag halten über die verfolgte Gemeinde. Und der leitende Pastor dieser Gemeinde war an dem Sonntag nicht da. Mein Kollege heißt Paul. Also Paul hat seinen Vortrag gehalten und bevor er anfing, hat der zweite Pastor ihn begrüßt und hat gesagt, am letzten Sonntag hat unser Pastor über das gute Leben, das Jesus für uns bereithält, gepredigt. Wir sind gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Und jetzt sollte er über Verfolgung reden. Und er hat seinen Vortrag und seine Predigt gehalten und dann kam dieser zweite Pastor nach dem Vortrag auf ihn zu, vor der Gemeinde, dankte ihm und sagt, das war für uns so eine Ermutigung. Das hat mich umgehauen. Da hat der Pastor der Gemeinde die Woche zuvor über das gute Leben, das Jesus für uns vorbereitet hat, gepredigt. Aber am Sonntag drauf, wo es um das Leid der verfolgten Gemeinde geht, da sagt der zweite Pastor, das war ermutigend. Wie kann das sein? Die Bibel redet Klartext, weil uns das gut tut. Wisst ihr, manche wohlfeile Sonntagspredigt, die uns von dem guten Leben, und das ist ja nicht falsch, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Gott meint es gut. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ja nicht verkehrt. Aber oft habe ich den Eindruck, gehen diese Predigten über unsere Köpfe hinweg. Und dann sitzen wir da und wir sagen uns, wenn es doch in meinem Leben so wäre, wenn ich doch nur diesen Trost und diesen Beistand Gottes erfahren könnte. Und so war es bei meinem Kollegen Paul in England. Aber als er dann von der verfolgten Gemeinde geredet hat, von dem Leid und von der Not der Christen, da war die Gemeinde ermutigt, weil sie auf einmal verstanden hat, wenn Gott einen bedrängten Christen im Jemen beistehen und ihm helfen kann, dann kann er mir auch hier, wenn ich bei Karstadt arbeite oder wo auch immer hier in Bremen, auf dem Krankenhausstationsdienst oder wo ihr tätig seid, dann kann er mir auch helfen. Gott kann uns tragen und er will uns tragen, egal wo wir stehen. Das Zeugnis der verfolgten Gemeinde will uns ermutigen. Im Leben der verfolgten Gemeinde und im Leiden der verfolgten Gemeinde sehen wir, wie Jesus sich Nachfolge wirklich gedacht hat. Nachfolge in dieser Welt bedeutet Not, Leid, Schwierigkeiten, Sorgen, Anfechtungen. Das kennen wir alle. Aber jetzt sagt Jesus, jetzt noch zusätzlich auch um meines Namens willen. Um meines Namens willen. Und das lebt uns die verfolgte Gemeinde vor. Die Bibel redet Klartext. In der Welt habt ihr Angst. Ja, das stimmt. Jesus kennt uns. Er weiß das. Die Bibel nennt Ross und Reiter beim Namen. Bei unserem Text heute Nachmittag aus der Apostelgeschichte, dieses Wort von Paulus. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Jetzt stelle ich mir vor, hier in der Innenstadt von Bremen, wenn wir irgendeine Veranstaltung planen als Kirche, dann würden wir uns ja überlegen, wie schaffen wir das jetzt, die Botschaft des Evangeliums so rüberzubringen, dass es Menschen anspricht. Was würden wir dann sagen? Erleben Sie Gemeinschaft oder kommen Sie und lassen Sie Ihr Leben bereichern oder krank und bedrückt, holen Sie sich Ihr Wunder ab oder was auch immer diese falschen Versprechungen sind. Die Bibel macht keine falschen Versprechungen. Die Bibel sagt, wie es ist, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Martin Luther, wir feiern ja das Reformationsjubiläum, hat ganz klar unterschieden zwischen einem Theologen der Herrlichkeit und einem Theologen des Kreuzes. Und Luther hat gesagt, all diese Theologen der Herrlichkeit, die von Friede reden und von Heil reden, aber es ist doch gar kein Heil, die verkündigen eine falsche Botschaft. Gott meint es gut, das stimmt. Aber darum hat er Jesus an das Kreuz geschickt. Darum hat Jesus sein Blut vergossen, damit wir gerettet werden. Das ist das wirkliche Evangelium. Und der leichte Weg der Nachfolge, die frohe Botschaft der Werbesprüche, die dünnen Botschaften, die wirklich nicht tragen, das müsste man mal meinem Freund Peter sagen. Peter macht eine Arbeit wie ich. Er war bei Christen im Sudan, um ihnen zu helfen, um Hilfe zu bringen für Leute, die medizinische Versorgung brauchten. Und als er das Land wieder verlassen wollte, wurde er verhaftet und war über ein Jahr in Haft. War zum Schluss begnadigt worden, aber eigentlich war er zu über 20 Jahren Haft verurteilt worden. Und Peter kommt aus diesem einjährigen Gefängnisaufenthalt, und das war nicht ein Gefängnis in Bremen, im Sudan, in Khartoum, Malaria, Hitze, Gestank, Dreck, kommt aus diesem Gefängnis zurück, und dann fragen wir ihn, und was sagst du jetzt? Und er sagt, und da glänzen die Augen, ich habe an jedem Tag Gottes Hilfe erlebt. Am letzten Tag hat er seine stille Zeit gemacht und er wusste ja nicht, dass er freigelassen würde, und er liest im Psalm das Wort: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Eine halbe Minute später kommt der Direktor des Gefängnisses und sagt: Peter, du bist frei, du wurdest begnadigt. So ist Gott. Er macht uns keine falschen Versprechungen. Er führt uns schwere Wege, aber er gibt uns auch die Pflege, die wir brauchen. Luther war ein Theologe vom Kreuz. Die Botschaft, die in dieser Zeit rettet, in dieser verlorenen Welt rettet, ist die Botschaft vom Kreuz. Warum denn? Warum nur diese Botschaft? Weil wir verlorene und verdammte Menschen sind. Das ist die Realität in dieser Welt, meine Realität und deine Realität. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt. Jesus hat sein Blut vergossen und hat uns freigekauft. Das ist die Verheißung, die wir in diese Welt hineintragen wollen. Er hat uns freigekauft. Jesus, das Kreuz, ist die Antwort auf die Not und auf das Leid in dieser Welt. Was sollen wir tun? Wir müssen uns dieser Diagnose stellen. Und vielleicht ist es gar nicht verkehrt, auch an diesem Nachmittag einmal ganz kurz innezuhalten. Hast du das für dich in deinem Leben schon klar gemacht? Hast du diese Diagnose Gottes für dich in deinem Leben einmal angenommen? Dass du, wie Luther sagt, ein verlorener und verdammter Mensch bist. Und wenn nicht, dann möchte ich dir Mut machen, heute Nachmittag dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief in Anspruch zu nehmen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du Jesus deine Schuld sagst, will er dir vergeben. Und dann sagt Jesus, die Tür steht ja eigentlich offen, ich stehe davor, ich klopfe an. Wenn du mich reinlässt, will ich mit dir leben und dein Leben segnen. Und was kommt dann? Wenn wir diesen Schritt getan haben, und die meisten von uns, wir haben diesen Schritt getan, dann haben wir eine Berufung. Jetzt sollen wir aus Dankbarkeit diesen Glauben in die Welt hineintragen und dabei stoßen wir auf Widerstand. Aber, das wundert uns nicht, schon im Gesangbuch steht, wenn des Feindes Macht uns droht und der Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Ja, es geht durch Bedrängnisse, durch Trübsal in das Reich Gottes hinein. Die Bibel, die gibt uns klare Worte. Die sagt uns, wie es ist. Die Bibel zeigt uns, was wichtig ist. Sie spricht von dieser notvollen Zeit. Natürlich ist das eine notvolle Zeit. Nach Meinung der Bibel sind die Menschen um uns her das Volk, das im Finsteren wandelt. Das ist die Beschreibung der Menschen in Bremen, in Deutschland, in Europa. Und das Evangelium ist, dass Gott in diese Finsternis hineinspricht, es werde Licht. Und das Licht, und das ist dann tatsächlich dieses Lieblingswort, was mich immer wieder so beschäftigt, das Licht ist das Licht des Wortes Gottes auf unserem Lebensweg. Halten wir uns an die Bibel. Die verfolgte Gemeinde macht uns das vor. Wo sie auch sind, versammeln sie sich um das Wort. Unter Lebensgefahr, Nordkorea, Arbeitslager, Todesstrafe, wer eine Bibel besitzt. Aber sie versammeln sich um dieses Wort Gottes, weil sie von diesem Wort Gottes leben. Meine Frau und ich waren neulich in einem Gottesdienst mit den Kindern. Und dann war so eine Zeit des Austausches. Es war eine charismatische Gemeinde, es war ein toller Gottesdienst. Und der Pastor sagte dann, hat jemand ein Wort? Das kennt man ja aus manchen Versammlungen. Aber was er dann gesagt hat, hat mich so traurig gemacht. Er hat gesagt, hat jemand ein Wort, aber nicht irgendein Wort aus der Bibel, sondern ein Wort von Gott. Ja, gute Güte, woher kommen denn die Worte der Bibel? Und wer hat denn den Schreibern der Bibel die Worte eingehaucht, der Heilige Geist? Wer öffnet uns denn beim Lesen die Augen des Herzens für die Wahrheit der Bibel, der Heilige Geist? Wer gibt denn unserem Bekenntnis Kraft, der Heilige Geist? Das brauchen wir, das Wort der Bibel. Wir brauchen keine eigenen Worte der Weissagung, sondern wir brauchen sein Wort und wir brauchen seinen Geist, der uns sein Wort auftut. Und dann wird dieses Gotteswort auf unserem Lebensweg das Licht. Und dann sagt Johannes am Anfang seines Evangeliums diese schreckliche, schreckliche Diagnose. Das Licht kam in diese Welt, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen, nicht begriffen. Es tobt ein Kampf gegen die Boten des Evangeliums. Und darum leiden Christen um seines Namens willen. Nochmal, wir alle leiden, ich am allermeisten, wegen unserer eigenen Fehler. Das meint unser Thema nicht. Weil ich immer wieder so schwierig bin, weil ich immer wieder aufbrause, darum verletze ich andere Leute, dann sind die ärgerlich auf mich, dann leide ich wieder. Aber das ist nicht aus dem Namen Jesu heraus, sondern wegen meiner Schwächen. Unsere Schwächen wollen wir am Fuß des Kreuzes ablegen. Dann wollen wir einen Neuanfang wagen. Und dann beginnt das Abenteuer des Bekennens. Und dann fangen wir an, aufgrund von seinem Namen zu leiden. Und dann entdecken wir, wie Gott durch das Leid seiner Gemeinde seine Wunder wirkt. Das geschieht. Das habt ihr hier erlebt, in dem Bekenntnisstreit, kann man schon fast sagen, um euren Pastor herum. Wie einerseits sich eine ganze Stadt erdreistet, irgendwo in, wir haben ja Religionsfreiheit, in die Verkündigung einer Ortsgemeinde hineinzureden. Und auf der anderen Seite habt ihr erlebt, wie Gott das segnet, wie auf einmal ein ganzes Land hellhörig wird. Was für ein Geschenk Gottes. Da kann man dankbar sein, wenn das geschieht, und wenn das geschieht, Gott wirkt im Verborgenen seine Wunder. Denkt an die Geschichte von Josef. Das ist ein Bild der Verfolgung in dieser Welt. Mitten durch die Josefs Familie ging der Riss. Er als der Berufene, als der, der unter der Verheißung gehen wollte, und die Brüder auf der anderen Seite. Und dieser Hass ist der gleiche Hass, den wir in den Ländern der Märtyrer sehen. Und sie wollen Josef töten, sie verkaufen ihn in die Sklaverei. Und dann, wir können es kaum fassen, am Ende des ersten Buches Mose, Kapitel 50, Vers 15, da steht dann auf einmal, als seine Brüder vor ihm stehen: Ihr gedachtet es, böse zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Gott arbeitet durch das Leid seiner verfolgten Gemeinde. Das ist das verborgene Handeln Gottes. Dieses verborgene Handeln Gottes, so sagt es Josef am Ende seines Lebens, dient dazu, ein Volk am Leben zu halten, wie es jetzt am Tage ist. Und am Ende dient es dazu, Gott die Ehre zu geben, Jesus Christus die Ehre zu geben. Jesus bekommt seinen Ruhm und sein Lob und seine Ehre, da wo wir schwache Christen uns ihm hingeben, damit er durch uns, da wo er uns hingestellt hat, sein Reich bauen kann. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das weiß die verfolgte Gemeinde. Diese Schwachheit erlebt die verfolgte Gemeinde. Und das ist mein dritter Gedanke heute Nachmittag. Das erste war unsere notvolle Zeit. Und da kommt die Bibel als das Wort Gottes hinein, als Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Der zweite Gedanke war das verborgene Handeln Gottes im Leid der Gemeinde. Gott macht es gut. Und jetzt der dritte Gedanke: wie zerschlagene Krüge. Wie zerschlagene Krüge, so sind die Christen der bedrängten Gemeinde. Ihr kennt ja die Geschichte von Gideon, wie seine kleine Armee die Fackeln verstecken sollte in diesen Krügen, und dann, als die Posaune geblasen wurde, da sollten die Krüge zerschlagen werden, und in dem Moment, wo die Krüge zerbrochen waren, schien das Licht klar und hell. Und das sagt Paulus, so ist es ja auch mit unserem Leben als Christen. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7. Den Schatz der Neugeburt, den Schatz des Evangeliums, das haben wir in unserem Leben wie in irdenen Gefäßen. Das ist unsere Erfahrung, unser brüchiges Leben, unsere schwierige Art, unsere Kämpfe, unsere Versuchungen, die ganze Not unseres Lebens. Und wenn wir Jesus einladen, dann scheint Jesus aus uns heraus wie aus einem zerbrochenen Krug. Das ist seine Gnade. Und dann dürfen wir predigen, bekennen, weitersagen in dieser verlorenen Welt, dass Jesus der Herr ist. Wir müssen gar nicht viel erklären. Wir müssen keine Antwort haben auf die letzte Frage des Universums. Wir wissen sowieso so wenig. Aber das wollen wir bekennen und das wollen wir weitersagen, dass Jesus der Herr ist, dass er in unser Leben eingegriffen hat, dass er uns gerettet hat. Und dann schreibt Paulus in diesem gleichen Kapitel im 2. Korintherbrief. Und er vergleicht das, was wir heute tun, mit dem, wie das am Anfang in der Schöpfung war. Der Gott, sagt er, der Gott, der damals sprach, dass Licht aus der Finsternis hervortreten oder hervorleuchten solle, dieser gleiche Gott, der hat jetzt einen hellen Schein gegeben in unser Herz. Versteht ihr das? Der Gott, der am Anfang der Zeit in die Dunkelheit des Urchaos hineingesprochen hat, es werde Licht. Dieser Gott möchte, dass aus unserem brüchigen Leben Licht der Herrlichkeit herausscheint. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil er es in uns hineinlegt. Und da könnt ihr jetzt gucken, wo ihr wollt. Bei den Aposteln, Paulus im Gefängnis mit Silas, wie sie singen und der Kerkermeister kommt zum Glauben. Oder Paul Schneider, der in der dunklen Zeit in Deutschland im Verlies eingesperrt war, zu Tode gefoltert wurde. Und er hat gesagt, hier wird geschlachtet, gemordet und geflucht, aber Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann haben sie ihm den Rest gegeben. Dieses Licht hat trotzdem geleuchtet. Oder Richard Wurmbrand, der Gründer unserer Mission, der 14 Jahre in Rumänien im Gefängnis war bei den Kommunisten und der dann nach seiner Freilassung in Gemeinden gesprochen hat. Und immer wieder hat er gesagt, ich sollte euch jetzt von dem Leid und von der Not erzählen, aber ich will euch ganz was anderes erzählen. Ich will euch erzählen, wie im Blick auf Jesus Leid überwunden wird. Das ist das Vorbild der bedrängten Gemeinde. Oder die mir, ein junger Mann, ein Kind im Sudan. Da kamen die Muslime, damals als es noch ein Land war, aus dem Norden des Sudan in den Süden. Da sind hauptsächlich die Christen. Und sie haben den Dimir entführt. Und dann haben sie ihn gezwungen, dort auf eine Kamelherde aufzupassen. Die Christen im Süden kennen gar keine Kamele. Dimir wusste gar nicht, was Kamele sind. Und eines Tages ist ihm ein Kamel weggelaufen. Und dann hat Dimir das dem Sklavenbesitzer gesagt und der hat kein Wort erwidert. Dann kam ein Sonntag und Dimir ist weggeschlichen, weil er gehört hatte, dass irgendwo in der Nähe Christen Gottesdienst feiern. Als er dann zurückkam, hat ihn der Moslem zur Rede gestellt, wo warst du? Und Dimir war voller Angst und hat gesagt, ich habe mit einigen Christen Gottesdienst gefeiert. Und dann sagt dieser muslimische Sklavenbesitzer, du hast zwei Fehler gemacht. Du hast mir ein Kamel weglaufen lassen und du hast mit den Ungläubigen Gottesdienst gefeiert. Das war jetzt der zweite Fehler, der Fehler zu viel. Und dann hat er von diesem siebenjährigen Kind, den hat er genommen, hat ihm die Knie zusammengenagelt und die Füße auf ein Stück Brett genagelt. Und einer unserer Partner hat Dimir getroffen und dann haben wir ihm geholfen und er hat dann Dimir gefragt, und was denkst du, warum hat er das getan? Und Dimir sagte, ich glaube, er wollte mich behandeln, wie Jesus behandelt wurde. Und dann hat mein Kollege ihn gefragt, Dimir, denkst du oft an diesen Tag? Und ich sage, ich denke jeden Tag daran. Er hat ja die Wundmale an seinem Körper. Und dann hat ihn unser Partner gefragt, hast du diesen Moslem? Und dann hat er gesagt, nein, sondern ich habe kein böses Gefühl in meinem Herzen für ihn. Ich lebe aus Gottes Gnade. Das ist dieses Licht, das aus unseren Herzen hervorscheinen möchte, von der Herrlichkeit Christi. Ihr Lieben, und das gleiche Licht, was bei Richard Wurmbrand, Paul Schneider, Dimir, Paulus in den dunklen Lebenssituationen herausgeleuchtet hat, das möchte Jesus auch in deinem und meinem Herzen zum Leuchten bringen, zur Ehre Gottes. Und Paulus macht dann immer wieder einen Blickwechsel weg von dem Leid hin auf das, was kommt. Und die Ehre Gottes, der Ruhm Gottes, der Lobpreis der Herrlichkeit, das ist ihm immer wieder wichtig. Und dann die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Aber bis wir dort ankommen, haben wir die Berufung, hier Zeugen zu sein. Was können wir von der verfolgten Gemeinde lernen? Wir können von der verfolgten Gemeinde lernen, dass Leiden zur Nachfolge, zum Christsein dazugehören. Leiden gehört dazu. Und wir müssen beten für die verfolgte Gemeinde, weil man das alleine nicht tragen kann. Und wir wollen bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das Zweite, was wir von der verfolgten Gemeinde lernen, ist, dass wir uns immer wieder das Ziel vor Augen stellen lassen. Das Ziel ist nicht diese Welt. Das Ziel ist die zukünftige Heimat, das ewige Reich Gottes, das neue Jerusalem. Das ist unser Ziel. Und das stellt uns die verfolgte Gemeinde vor Augen. Darum sind sie bereit, sogar den Tod auf sich zu nehmen. Um nichts in der Welt wollen sie dieses Ziel jemals wieder loslassen. Wie der Mann, der den Schatz im Acker fand, wie der Kaufmann, der die köstliche Perle fand. Jetzt habe ich sie und ich lasse nie wieder los. Das Ziel muss uns vor Augen stehen. Aber bis wir dieses Ziel erreichen, geht der Weg durch Trübsal dorthin. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Und dann kennen wir dieses alte Lied, was für ein wunderbares Lied. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn nach der Erde Not, Arbeit und Pein wir in die goldenen Gassen ziehen ein. Wir haben vielleicht eine andere Vorstellung als goldene Gassen, aber dieses Friedensreich, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Und für dieses Reich und für diese Hoffnung leiden unsere Brüder und Schwestern in den Ländern der Märtyrer. Was ist die Langzeitperspektive in dieser notvollen Welt? Die Langzeitperspektive ist fantastisch. Ich habe mal in einem Vortrag gesessen, da hat einer berichtet über Demografie, also Völkerentwicklung, Geburtenraten und sowas. Und das wurde so negativ. Also in 30 Jahren ist Holland muslimisch und England sowieso und Deutschland in 40 Jahren und so weiter. Und alle wurden immer kleiner und ich wurde auch immer schwermütiger und dachte, das ist ja furchtbar, was da alles auf uns zukommt. Und der neben mir, der stupst mich an und lächelt mich an und ich sage, was hast du denn? Und dann klopft er auf die Bibel und sagt, der da vorne redet, der hat wohl das Buch nicht gelesen. Ich sage, was meinst du denn? Und dann hat er mich an die Langzeitperspektive erinnert. Die Langzeitperspektive, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Er macht es gut. Das wird einmal Herrlichkeit sein. Wir werden vollendet werden. Er macht es gut. Die Frage ist nur, bist du dabei? Bin ich dabei? Mach das klar zwischen dir und Gott. Und das Zweite, wen dürfen wir mitnehmen? Und da sind uns die verfolgten Geschwister so ein Vorbild. Diese über 200 Millionen Christen, die an jedem Tag in Gefahr stehen, bedrängt oder verfolgt zu werden. Diese 200 Millionen Christen in den 64 Ländern, wo es keine Religionsfreiheit gibt. Diese Christen hauptsächlich in den muslimischen Ländern. Länder mit der stärksten Verfolgung, zum Beispiel Saudi-Arabien, Nordkorea, Eritrea und andere. Und in diesen Ländern leiden unsere Brüder und Schwestern. Furchtbare, willkürliche Leiden, die ihnen auferlegt werden. Zum Beispiel in Pakistan, da gibt es Scharia-Gesetz, das ist muslimische Gesetzgebung. Und innerhalb dieser Scharia-Gesetzgebung gibt es ein sogenanntes Blasphemiegesetz. Man darf die Religion nicht schlecht machen. Aber dieses Blasphemiegesetz wird andauernd missbraucht, um Menschen zu verleumden. Da hat also zum Beispiel ein Nachbar mit irgendjemandem einen Konflikt und dann gibt es diese hanebüchenen Anschuldigungen, Nachbar XY hat einen Koran verbrannt. Ja, warum würde das irgendjemand tun in Pakistan? Aber das ist die Anschuldigung und unter dem Blasphemieparagraphen muss die Polizei sofort einschreiten. Und dann gilt vor dem Gesetz, dass die Aussage eines Moslems doppelt gegenüber der Aussage eines Christen. Das heißt, wenn einer sagt, ich habe es nicht gemacht, dann ist er trotzdem schuldig. Er müsste schon noch einen Zeugen bringen, der sagt, der hatte es wirklich nicht gemacht, dann wäre es Aussage gegen Aussage. Und wenn Sie eine Frau sind, eine christliche Frau, dann zählt Ihre Aussage noch weniger vor dem Gesetz. Aber in dieser Situation leben die Christen in Pakistan. Eine unserer Partnerinnen dort in Pakistan hilft Christen, die unter diesem Blasphemieparagraphen eingesperrt wurden und im Gefängnis sind. Der bekannteste Fall ist Asia Bibi, die immer noch im Gefängnis sitzt. Die Menschen, die diese bedrängten Christen verteidigen und ihnen helfen wollen, geraten sofort in Lebensgefahr. Sogar der Minister für religiöse Minderheiten in Pakistan, der sich gegen diese Blasphemiegesetzgebung ausgesprochen hatte, wurde kaltblütig ermordet. Er fiel einem Attentat zum Opfer. Unsere Partnerin ist verheiratet, hat Kinder. Sie kümmert sich immer wieder unter Lebensgefahr, besucht diese Leute im Gefängnis, um ihnen zu helfen und verteidigt sie vor Gericht. Und dann ist draußen vor der Gerichtsversammlung schon ein Mob, der wartet nur, was passieren wird. Und wenn je jemand freigelassen wird, ist die nächste Gefahr, dass die Person gelyncht wird. Nordnigeria, wir hören das immer wieder in den Nachrichten. Das schreckliche Scharia-Gesetz, die Entführung dieser christlichen Mädchen. Ein Gerücht genügt und Christen kommen dort in Haft. Die Lage eskaliert dort. Jedes Jahr kommen tausende Christen nur wegen ihres Jesusbekenntnisses in Nigeria ums Leben. Manche Familien, Männer und Frauen, also Vater und Mutter, gehen in getrennte Gottesdienste, weil sie sich sagen, wenn in meiner Kirche ein Anschlag passiert, dann kann wenigstens die Frau noch nachher die Kinder versorgen. Das ist die Realität und ich frage mich, wer würde denn von uns überhaupt noch in die Kirche gehen am nächsten Sonntag, wenn wir damit rechnen müssten, dass es hier zu einem Anschlag kommt. Das ist die Realität in Nordnigeria. Sie wissen das. Die Boko Haram-Terroristen, jetzt neuerdings auch die Terroristen der Fulani, muslimischen Nomaden, die dort in der Sahelzone leben und mittendrin die kleine Gemeinde Jesu. Türkei, immer noch Aufnahmekandidat in die EU. In der Türkei werden die Christen über öffentliche Medien verleumdet. Es kann sein, eine Rundfunksendung, Fernsehsendung, dann wird davor gewarnt, was die Christen tun. Aufgepasst! Spürt ihr die Gefahr um euch her? Merkt ihr nicht, wie Missionare durch die Straßen gehen und versuchen, unschuldige Muslime für diesen ketzerischen Glauben an Jesus zu gewinnen und so weiter? Es wird die Sünde jedes Moslems sein in der Türkei, der nicht dagegen aufsteht, diese Schande vom Islam fernzuhalten und so weiter und so fort. Und mittendrin die kleine Gemeinde Jesu, die sich oft einen Wachmann einstellen muss, um überhaupt Gottesdienste feiern zu können, die die Taschen am Eingang kontrollieren muss. Und das ist nicht irgendein Land, das ist die Türkei. Und die Türkei ist von allen muslimischen Ländern noch eines der zwei, drei, wo es am besten aussieht. Die Verfolgung in der kommunistischen Welt. In China Desinformationskampagnen gegen die Christen. Christen werden verglichen mit dem Falun Gong-Kult. Da wird Angst gemacht. Die Regierung hat ein Interesse, die Bevölkerung komplett zu kontrollieren. Die versteht nicht, was Christen umtreibt, und deswegen schlägt sie immer wieder knallhart durch gegen die Gemeinde Jesu. Ich habe eine junge Frau in China kennengelernt. Sie hat mir erzählt, wie ihre Mutter verhaftet wurde. Sie hat mir erzählt, wie sie dann selber bei einer Busfahrt verhaftet wurde und von Polizisten zusammengeschlagen wurde. Und als sie mir das erzählt, dann sagt sie, sie haben uns dann aus dem Bus herausgeholt und haben uns verprügelt. Und da hatte ich Tränen in den Augen. Und ich habe gedacht, ja, das ist klar, dass du da Tränen in den Augen hattest. Aber sie redete ja weiter. Sie sagte, ich hatte Tränen in den Augen, dass Jesus mich endlich auch wert erachtet hat, für ihn leiden zu dürfen. Das Leiden der Christen um seines Namens willen ist etwas, was wir in der westlichen Welt komplett vergessen haben. Auch wir als bekennende Gemeinde hier in Martini, im Herzen von Bremen, müssen uns das immer wieder klar machen. Wir alle, auch ich, miteinander stehen in Gefahr, den Ernst der Nachfolge zu vergessen. Wir alle stehen in Gefahr, dem Wohlfühlevangelium auf den Leim zu gehen. Wir wollen alle ein normales, ein bequemes Leben. Wir wollen uns entspannen. Wir wollen, dass es uns gut geht. Aber das ist nicht der Plan, den Jesus für uns hat. Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Jetzt haben wir ja an einigen Stellen in Deutschland wieder Wölfe. Ihr könnt euch alle vorstellen, was passiert, wenn man so ein kleines Schäflein auf einen Wolfsrudel loslässt. Das gibt ein kurzes Blöken und das war's dann. Aber Jesus sendet uns ja nicht einfach so als Selbstmordkommando wie Schafe unter die Wölfe, sondern Jesus sendet uns wie Schafe unter die Wölfe unter der großen Zusage, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus möchte, dass wir im Glauben und im Vertrauen auf ihn diesen Sprung wagen, diese Sendung annehmen und unseren Platz ausfüllen. Wie die Christen in Vietnam. Erschütternde Berichte, die wir aus diesem kommunistischen Land bekommen. Vor allem ethnische Minderheiten, Bergbewohner in Vietnam, das sind oft Christen. Die Montana, die werden ganz brutal verfolgt von der Regierung oder werden unter Hausarrest gestellt. Reine Willkürmaßnahmen, um Pastoren oder Rechtsanwälte aus dem Verkehr zu ziehen. Hausdurchsuchungen, Hauseinbrüche. Kirchen, die zerstört werden, Schauprozesse, fingierte Verkehrsunfälle. Das ist kein James-Bond-Film, sondern die Realität der Gemeinde Jesu in Vietnam. Und wenn ich sage der Gemeinde Jesu, dann wisst ihr ja, was damit gemeint ist. Jesus sagt, das ist unsere Familie. Wenn ich irgendwas schneide und dann schneide ich mir einen Finger, dann sage ich ja nicht, ach, das war nur mein Finger und mach weiter mit was auch immer. Oh, ich habe mich geschnitten und dann kommt ein Pflaster drum. Wenn wir hören von irgendwelchen Christen in Vietnam, die verfolgt werden, oder in China oder in Nordkorea, dann können wir ja nicht sagen, ach, das sind ja die in Nordkorea oder in China. Nein, das ist unsere Familie. Wir haben eine große Familie. Vor dem Thron des Lammes versammelt sich die Kirche aller Zeiten, aller Regionen, aller Kontinente. Wir stehen davor, die Gemeinde der Märtyrer steht dabei, wir sind eine Familie, die Schar derer, die sich von Jesus in die Nachfolge haben rufen lassen. Und dann die brutale Verfolgung in Indien unter der Ideologie der Hindutva. Die Hindutva-Ideologie ist nicht ganz unähnlich der nationalsozialistischen Ideologie. Es ist eine Blut- und Boden-Ideologie. In Indien ist alles heilig. Im Hinduismus ist auch der Boden sozusagen eine Gottheit. Und dann ist die Ideologie eben die, dass man die Erde Indien, diesen Gott, verunehrt, verschmutzt, wenn man Ungläubige darauf herumlaufen lässt.
Die Mutter Indien muss sozusagen heilig sein. Nur Hindus dürfen in ihr oder auf ihr oder von ihr leben. Und dann wird die Gemeinde verfolgt. Christen dürfen an Brunnen kein Wasser schöpfen. Christen dürfen die staatlichen Schulen nicht besuchen. Christen, da gibt es immer wieder pogromartige Übergriffe, müssen fliehen aus ihren angestammten Dörfern, werden gezwungen zu Rückbekehrungszeremonien, die sie oft verweigern. Da müssen sie irgendwie so eine Flüssigkeit trinken und sich die Haare scheren lassen und das alles mit einem Dreizack an der Kehle. Tu das oder stirb. Das ist die Gemeinde Jesu in Indien. Oder in Sri Lanka die Buddhisten, die dort einen brutalen Krieg führen. Das ist wie an so vielen anderen Stellen auch. Verschiedene Dinge, die sich überlappen. Das sind die tamilisch-hinduistischen Rebellen und dann die buddhistische Bevölkerung. Und da tobt der Kampf und die Christen sind mittendrin. Und diese Christen, diese bedrängten Brüder und Schwestern, das sind unsere Vorbilder. Ich denke manchmal, diese Berichte aus den Ländern der Märtyrer, das ist so ein bisschen sowas wie eine Fortsetzung von Hebräerbrief Kapitel 11. Kennt ihr diese tolle Aufzählung? Denkt an Abraham, denkt an Noah, denkt an Gideon, denkt an Josua, denkt an die Josua und dann fielen die Mauern von Jericho. Das sind unsere Vorbilder. Und der gleiche Herr, Jesus Christus, gestern, heute in Ewigkeit, der wirkt auch heute. Der gleiche Herr, der in Hebräer 11 die Christen ermutigt hat, tut das auch heute in den Ländern der Märtyrer und bei uns. Und wenn ich von einer Reise aus diesen Ländern zurückkomme, dann bin ich meistens tief bewegt und selbst sehr gestärkt und gesegnet. Obwohl ich viel Leid erlebe, ist es einfach so schön zu sehen, wie Jesus Menschen stark macht. Wir müssen nämlich aufpassen. Verfolgte Christen, das könnte man jetzt ja auch denken, so wie in einem amerikanischen Film über irgendeinen Krieg, wo dann die Soldaten als Helden dargestellt werden. Verfolgte Christen sind keine Helden. Verfolgte Christen sind schwache Christen wie du und ich. Aber das sind Menschen, die der Glaube an den Herrn Jesus stark macht. Das ist Gottes Gnade. In der Kirchengeschichte wurde Martyrium immer beschrieben als ein Gnadengeschenk. Dass der Heilige Geist die Kraft des Höchsten gibt, dass man durch diese Torturen überhaupt durchgehen kann. Deswegen muss keiner von Ihnen sich jetzt heute oder morgen die Frage stellen, ich weiß gar nicht, wie ich bestehen könnte in so einer Situation. Ich weiß gar nicht, was ich tun würde, wenn mich jemand töten wollte mit einem Dreizack. Ich weiß, natürlich wissen wir das nicht. Oder wenn wir ehrlich sind, wir wissen es. Wir würden wahrscheinlich alles tun, nur tu mir keine Schmerzen an, folter mich nicht. Es ist nicht die Kraft in uns, die Kraft gibt für das Martyrium, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt bewundernswerte Leistungen, die Menschen aus eigener Kraft auf sich nehmen, aber das Martyrium, das Leiden um des Namens Jesu willen, das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und darum liegt in dem Zeugnis der verfolgten Gemeinde so ein Trost. Weil der Gedanke hier nicht ist, oh, wenn ich nur so etwas könnte wie die, sondern der Gedanke ist der gleiche Herr, der diese Person stark macht in dieser großen Schwierigkeit, der will auch dich und mich stark machen. Und da denke ich an die Christen in Nordnigeria. Wir sind da durch eine ländliche Gegend gefahren. Wir kamen zu einem Dorf und die Kirche in dem Dorf war total zerstört. Und einer meiner Begleiter, ein Pfarrer aus der Gegend, der diese Ortspastoren ermutigen wollte, der geht mit seinem Kollegen dort über das Grundstück und dann fängt dieser Kollege hemmungslos an zu weinen. Kirche zerstört, was wird jetzt? Man denkt an die Kinder, die zum Gottesdienst kommen, die Frauen, lebensgefährlich das ganze Umfeld, dieser Hass der Muslime in der Nachbarschaft. Und dieser Ortspastor weint und mein Kollege, der mich dort herumgeführt hat, der nigerianische Pfarrer, der nimmt ihn in den Arm. Und dann sagt er ihm was, das werde ich nie vergessen. Er sagt, denk an den Hauptmann. Und ich dachte, was wird das jetzt? Denk an den Hauptmann. Und dann hat er geredet und sagt, denk an den Hauptmann in der Passionsgeschichte, der mit dem Spieß, der Jesus in die Seite gestochen hat. Ja, was jetzt? Und dann erzählt er, es war seine Auslegung, hat gesagt, das war doch vielleicht der, der wenig später, als dann Jesus verschied und als das Erdbeben geschah, dann war das der, der gestanden oder bekannt hat, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Und dann hat dieser Pfarrer dem Ortspastor erklärt, das, was wir hier vor Augen sehen, ist ja nicht die ganze Geschichte. Hinter den Vorhängen dessen, was wir wahrnehmen,
wirkt der ewige Gott sein verborgenes Handeln. Und er lenkt die Geschichte. Nicht die Verfolger haben die letzte Kontrolle, nicht die Krankheit in ihrem Leben hat die letzte Kontrolle, sondern der Herr Jesus Christus hat alles in seiner Hand. Und wie noch der Soldat, der ihm den Todesstoß versetzt hat, wie noch dieser Soldat bekennen musste, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. So wird, Philipper 2, wunderbar, so wird einmal jeder bekennen, dass dieser Christus der Sieger ist. Jesus Christus ist der Herr. Und diesen Menschen darf ich begegnen. Oder mein Kollege Peter, der im Sudan im Gefängnis war und dann am Tag seiner Entlassung dieses Wort geschenkt bekam: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Haben Sie dieses Video gesehen von Mariam aus dem Irak? Ein kleines Mädchen. Sie wurde aus dem Irak vertrieben mit ihrer ganzen Familie. Die IS-Terroristen haben ja die Häuser markiert. Das war ja ganz furchtbar. Ich habe schon gesehen, einige haben das T-Shirt, andere haben den Anstecker, dieses N-Zeichen auf Arabisch nun für Nazarener, die zu Jesus gehören. Und dann wurden die Häuser der Christen markiert. N, Nazarener, Nazarener. Und das bedeutete, dass diese Christen entweder fliehen konnten oder sie konnten zum Islam konvertieren oder wenn sie Glück hatten, konnten sie eine Kopfsteuer bezahlen oder sie wurden ermordet. Das war die Aufforderung und die Bevölkerung wurde eingeladen, an diesen Christen Lynchjustiz zu üben. Und diese Maria musste mit ihrer Familie fliehen und dann haben unsere Freunde von dem christlichen Satellitensender für die arabische Welt, Sat7, haben sie interviewt. Und dann erzählt diese Maria mit solch einer Freude, wie das nur ein Kind kann, von den Menschen in ihrer Stadt im Irak. Und dann fragt er sie, was sie denn auf dem Herzen hat. Und dann erzählt sie, sie möchte, dass diese Muslime auch Jesus kennenlernen, sogar noch die Terroristen, dass sie Jesus kennenlernen. Und sie möchte, dass sie ihre Freundin wieder treffen kann, die sie auf der Flucht aus den Augen verloren hat. Und diese Menschen stehen mir vor Augen. Und diese Menschen sind wie eine Wolke von Zeugen um uns herum, zusammen mit der Wolke von Zeugen aus den biblischen Tagen und aus der Kirchen- und Missionsgeschichte. Und die wollen uns Mut machen. Und vor allem der Heilige Geist möchte uns die Kraft geben, dass Sie und ich da, wo wir jetzt hingestellt sind, die Platzanweisung unsererseits von Gott annehmen und dass wir den Platz ausfüllen, an den Gott uns gestellt hat. Und ich kenne Ihre Situation nicht. Ich kenne Ihr Leben nicht. Es kann sein, dass Ihre Situation sehr schwer ist. Es kann sein, und heute sind bestimmt am Nachmittag etliche unter uns, die gar nicht wissen, wie soll es weitergehen. Und dann denken Sie doch zum Beispiel an die verfolgten Christen in Nordkorea. Eine ganze Regierung unterdrückt das Volk mit einem am Christentum auf nachäffende Weise orientierten Staatsglauben, mit einer eigenwilligen Staatstrinität von verstorbenen Präsidenten, Ideologie und ganz furchtbar. Das ganze Volk huldigt diesem Präsidenten. Sie gehen zur Geburtsstätte des verstorbenen Präsidenten. Sie trinken aus dem Brunnen, wo er als Kind getrunken hat, oder so geht die Legende. Völlig verführt. Und mittendrin die kleine Gemeinde Jesu, bedrängt und verfolgt. Ich habe eine Christin aus Nordkorea getroffen. Sie hat erzählt, sie ist gerade an der Bibelschule, sie möchte Evangelistin werden. Und sie hat von ihrem Vater erzählt. Ihr Vater ist, sie leben in China, ist nach Nordkorea gegangen, um zu evangelisieren. Der Vater wurde erwischt, war im Arbeitslager, dann konnte er nochmal entkommen, kam wieder zurück nach China. Dann hat er sich nach einiger Zeit wieder aufgemacht nach Nordkorea als Missionar, um diesem Volk, das im Finstern wandelt, das Licht des Evangeliums zu bringen. Und dann sagt dieses Mädchen, dann habe ich von meinem Vater nie wieder was gehört. Wahrscheinlich wurde er wieder gefasst und wahrscheinlich wurde er standrechtlich erschossen, was die übliche Strafe ist in Nordkorea für die Verkündigung des Evangeliums. Und dann sage ich zu ihr, und warum bist du jetzt an der Bibelschule? Und dann sagt sie, ich bin an der Bibelschule, weil ich jetzt mich zubereiten möchte als Evangelistin und dann möchte ich in mein Land gehen, um meinem Volk in Nordkorea das Evangelium zu bringen. Der eigene Vater war schon ermordet. Und das sieht sie als ihre Berufung. Und dann sagt sie, betet für Nordkorea, betet für Nordkorea, betet für Saudi-Arabien, betet für Nigeria, betet für Ägypten. Aber dieses Mädchen, die als Missionarin nach Nordkorea gehen möchte, die hat der Heilige Geist, die hat der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist stark gemacht, das zu tun. Und der gleiche Herr, durch den gleichen Geist, möchte auch dich und mich stark machen. So wie ihr Vater, nachdem er erwischt wurde, nochmal hingegangen ist und so wie sie jetzt hingehen möchte, so haben die Apostel das in der Bibel auch andauernd getan. Apostelgeschichte 14, 22, unser Vers heute Nachmittag. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Paulus war gerade fast gesteinigt worden in Ikonien. Dann wurde er gesteinigt in Lystra und die Leute dachten, er sei tot. Wie durch ein Wunder überlebt er, weil das Leben des Herrn Jesu in ihm noch mächtig war. Und er geht weiter nach Derbe und als ob nichts gewesen war, predigt er wieder von dem Evangelium an Jesus Christus. Und das brauchen wir. Wir brauchen Brüder und Schwestern, die kühn und mutig in dieser Zeit das Wort reden ohne Scheu. Das Wort, das als Licht in diese verdorbene und verlorene Welt hineinscheinen möchte. Das Wort des Evangeliums, dass alle, die mühselig und beladen sind, zu diesem Herrn und Heiland kommen dürfen, Jesus Christus. Dass Sünden vergeben werden können. Dass Leben in Ordnung gebracht werden können. Dass Ehen wieder geheilt werden können. Dass Süchte gebrochen werden können. Bindungen fallen können. Dass Jesus einen Plan hat für dein Leben und für mein Leben. Und dass er dich und mich gebrauchen möchte, wie damals bei der Schöpfung der Welt. Das Licht durch uns in die Finsternis um uns herum scheinen wird. Wird das ein Spaziergang? Nein. Es ist eine schwere Berufung, die der Herr hat. Aber unser Herr ist gut. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Der Herr geht mit auf Schritt und Tritt, ist er an unserer Seite und fragt, ob wir von ihm nicht was zu bitten hätten. Wir dürfen ihm sagen, was uns bedrückt und was uns schwer auf dem Herzen liegt. Und dann möchte er uns segnen und zum Segen setzen, da, wo er uns hingestellt hat. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nichts vormachst mit deinem Wort, sondern dass du die Dinge beim Namen nennst. Du nennst die Dinge in unserem Leben beim Namen, da ist Schuld, da ist Sünde, da ist alter Adam, da sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Herr, vergib uns das. Vergib uns unsere Schuld. Auch heute Nachmittag so vieles, was uns heute schon wieder nicht gelungen ist. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Wir hören deine Stimme, Herr, dein Klopfen. Und es gibt immer wieder Bereiche in unserem Leben, wo wir dich ausschließen wollen. Herr, so soll es nicht sein. Komm du herein und feier das Abendmahl mit uns. Gib uns den Segen deiner Gegenwart. Herr, in dieser notvollen Zeit, da wollen wir dich bitten, dass durch uns und durch unser Zeugnis auch etwas von dem Licht in die Umgebung hineinfallen darf, dass wir Menschen hinweisen dürfen auf dich. Herr, wir sind immer wieder in Gefahr, diesen Wohlfühlglauben auch selber anzunehmen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns wache Augen schenkst, dass du uns zu Bibellesern machst, dass du uns ausrüstest mit dem, was wir brauchen, an Kompass, an Orientierung von deinem Wort her. Und wollen dich bitten, Herr, dass du uns diesen großen Glauben schenkst. Glauben gegen den Augenschein. Glauben, der vertraut und baut auf deine Verheißung, auch wenn das, was wir sehen, notvoll und schwierig ist. Und wenn wir selber auch durch manche leidvollen Lebensabschnitte gehen. Dann wollen wir doch darauf vertrauen, Herr, wie es ein Josef erlebt hat, dass du es gut machst. Auch unser Leben, Herr, dieser zerschlagene Krug unseres Leibes, unseres Seins, der soll doch etwas sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das Zeugnis der verfolgten Gemeinde zur Kenntnis nehmen und dass wir uns von ihnen herausfordern lassen, selbst zu Bekennern zu werden, da wo du uns hingestellt hast. Und wir wollen dich bitten, Herr, für unsere bedrängten Brüder und Schwestern, die mehr zu tragen haben, als es überhaupt irgendein Mensch jemals tragen könnte, die in diesem Moment vielleicht davor stehen, aufzugeben und zu resignieren. Herr, rühre du sie an, segne du sie, gib du ihnen neue Kraft und Hoffnung und lass das Licht deiner Herrlichkeit durch ihre Leben leuchten in die Länder der Verfolgung hinein, nach Nordkorea, nach Saudi-Arabien, nach Nordnigeria, nach Kuba, nach Mexiko, Chiapas, Philippinen, Mindanao, in den Jemen hinein, Ägypten, Syrien. Ach Herr, all die Länder, die wir dir immer wieder nennen, schenke Herr, dass deine Gemeinde im Irak, im Iran ermutigt wird, in Usbekistan, in China, wo sie sich versammelt, Herr, sei du da und schenke Gnade und Hilfe und Trost. Amen.